Grüß Gott, liebe Hörer und Hörerinnen von Radio Horeb. Ich begrüße Sie herzlich zu unserer heutigen Sendereihe Die jüdischen Wurzeln des Christentums. Heute mit dem Thema Die jüdischen Wurzeln unseres Gottesdienstes. Unsere Sendung kommt aus der Gemeinschaft der Seligpreisungen in Österreich in Maria Langegg. Am Mikrofon begrüßt Sie Gisela Lösch. Sie werden heute einen Vortrag von Pater Johannes Cornides hören, den er im Rahmen eines Seminars über das jüdische Gebet in Maria Langegg gehalten hat. Pater Johannes Cornides ist langjähriges Mitglied der Gemeinschaft der Seligpreisungen und hat lange Zeit in Israel gelebt.
Oder beten sollen. Braucht Gott unsere Gebete?
Sagen wir jetzt rein, sagt man, philosophisch betrachtet, ist Gott ohne irgendein Bedürfnis. Und der heilige Thomas von der Queen hat so gesagt, die Beziehung zwischen Gott und uns ist eigentlich eine Beziehung zwischen uns und Gott, in die Richtung. Philosophisch gesehen hätte er oder bräuchte er keine Beziehung zu uns, weil zu seiner Vollkommenheit gehört eben, dass er mit nichts in Beziehung ist, weil er von allem vollkommen sozusagen anders und unabhängig ist. Und gerade das Judentum hat diese vollkommene Andersartigkeit, die Transzendenz Gottes, der eben seiner Schöpfung gegenübersteht und nicht ein Teil von ihr ist und nicht einfach sozusagen von uns vereinnahmt werden kann, immer hochgehalten und betont. Und das Interessante ist eben, dass die meisten liturgischen Gebete so verfasst sind, dass sie wechseln zwischen der zweiten und der dritten Person. Also man spricht Gott an, gepriesen bist du Herr, Gott des, oder König des Weltalls, und dann geht es weiter in der dritten Person, der uns geschenkt hat dies und jenes. Also, um sozusagen in einem Satz die Vertrautheit, die Nähe, aber auch die unendliche Distanz Gottes zusammenzuhalten. In jedem Fall sagen wir, grundsätzlich kann man sagen, Gott braucht unsere Gebete nicht, aber weil er eben kein Egoist ist, sondern weil er die Liebe ist, wie uns Johannes sagt, will er. Oder hat er es gerne, dass seine Geschöpfe, seine Kinder zu ihm beten, sich ihm zuwenden. Und so war eben die nächste Frage, die dann ein Rabbiner gestellt hat, wie kommt es, dass die drei Patriarchen in ihren Ehen, also Abraham, Isaac und Jakob, zunächst einmal alle unfruchtbar waren? Wo doch genau sie die Stammväter einer unzählbaren Menge werden sollten. Und die Antwort könnt ihr euch denken, Gott liebt unsere Gebete und auch die Gebete der Patriarchen. Und hätten sie vielleicht so von Anfang an Kindersegen gehabt, wäre es ihnen nicht so leicht gefallen, immer wieder sich Gott zuzuwenden und auf ihn ihr Vertrauen zu legen. Wie wir auch selber immer wieder auch erfahren und in einem Sprichwort sagen, die Not lehrt beten. Der Heilige, gepriesen sei sein Name, liebt die Gebete der Gerechten, sagt Rabbi Yitzchak. Und in einem ganz zentralen Gebet des täglichen Gottesdienstes, den 18 Lobpreisungen, auf die wir auch noch ein bisschen näher eingehen werden, hoffentlich, ist eine Anrufung, höre unsere Stimme, der du die Stimme aller deiner Geschöpfe hörst. Und eben die Tatsache, dass Gott tatsächlich auf unsere Stimme hört, sollte uns schon Anreiz genug sein, unsere Stimme zu erheben. Wann hätten wir Gelegenheit, sozusagen eine solche Audienz bei einer solchen Majestät zu bekommen, der sich tatsächlich die Zeit nimmt, uns zuzuhören. Jedem von uns. Das Wort für Gebet, das hebräische Wort, ich weiß nicht, ob das jemand kennt.
Leitpalel.
Ja, also das ist das Verb, Leitpalel. Und das Substantiv ist Tefila, kommt genau von dem Wort, Tefila. Und im Talmud gibt es eine vielleicht grammatikalisch oder nicht ganz korrekte Etymologie für dieses Wort Tefila-Gebet von Tafal. Weil Tafal kommt von der Sprache der Töpfer und heißt so viel wie Kitten. Also ein Gefäß aus Ton, das noch einmal mit seiner Schicht Ton umgeben wird, damit es besser hält. Und der Rabbiner, der eben diese Etymologie gefunden hat, sagt, genauso kittet das Gebet immer wieder unsere Beziehung zu Gott. Wir können uns immer wieder ihm zuwenden und gerade dann, wenn wir spüren, da ist vielleicht einmal ein Sprung in der Beziehung, so wie Davids nach dem Fehltritt mit Bathsheba und Uriah, wo er einen der schönsten der Gebete verfasst hat, die es überhaupt gibt, im Psalm 51, erbarme dich meiner, o Gott, in deiner Güte. Und eben durch das Gebet soll unser ganzes Wesen aus dem Kreisen um sich selber, aus der Egozentrik herausgeführt werden, in eine Gottorientiertheit. Das ist das Grundprinzip des Gebetes. Ganz unabhängig davon, ob es jetzt ein Lobpreis oder ein Dank oder ein Bittgebet ist, es führt uns zu einer Gottorientiertheit und eben zu einem Heraustreten aus sich selber, was auf Lateinisch Ekstase heißt. Aber von daher ist auch ein ganz ruhiges, kontemplatives Gebet in seinem Wesen her ekstatisch. Und kann daher auch mit dem Allerpersönlichsten gefüllt werden, selbst dann, wenn wir vorgeformte Worte nehmen. An sich ist im jüdischen Gebet das schon vorgegebene, vorgeformte Gebet sehr dominant. Natürlich kann und soll jeder Gläubige in jedem Moment und zu jeder Zeit auch ganz persönlich eigene Worte finden, aber trotzdem tun es die meisten mit schon vorhandenen, vorformulierten Gebeten. Und es gibt eben auch formulierte Gebete für jede Situation. Das ist also schon beim ersten sagt man, Augenzwinkern in der Früh, wenn an der Wecker klingelt, das erste vorformulierte Gebet gibt, das Mode Ani, wo man Gott dankt dafür, dass er mir die Seele, das Leben zurückgegeben hat. Dass er mich aus der Steifheit des Schlafes wieder in die Beweglichkeit bringt. Dass er den Schlaf von meinen Augenlidern nimmt, was alles nicht selbstverständlich ist. Und für jede dieser Wohltaten Gottes gibt es einen Lobspruch. Und dann geht es weiter, das Händewaschen, die erste Handlung nach dem Aufstehen. Auch da preist man Gott dafür, dass er uns geboten hat, die Hände zu waschen. Der Stuhlgang, da preist man dafür, dass er uns Ausgänge geschaffen hat, die zur rechten Zeit funktionieren und so weiter. Eben sozusagen die Kleinstform des Gebetes ist eben diese Hinwendung in jeder banalen alltäglichen Handlung zu Gott, aber eben auch schon mit Lobpreisungen, die existieren. Und dann geht es eben weiter, wenn man Zeit hat, am Morgen in die Synagoge zu gehen und am Gottesdienst teilzunehmen oder am Schabbat oder so, in den Gemeinden, ist klar, dass man dann auch formulierte Gebete nimmt und sagen wir, das Morgengebet, so wie unsere Laudes, ist von A bis Z vorgegeben, durchformuliert. Da ist ganz genau festgeschrieben, was dann wann kommt. Und eigentlich jetzt nicht Zeit für persönliche Fürbitten. Aber in diesen vorgegebenen Worten kann und soll jeder Beter auch das eigene hineinlegen. Und das ist ein ganz wichtiges Prinzip für dieses Gebet, dass es eben mit, sagt man, Hinwendung oder Aufmerksamkeit oder ich weiß gar nicht, wie ich es übersetzen soll, gebetet werden soll. Das hebräische Wort dafür ist Kövana. Kövana, was eben ausdrückt, dass man sich im Gebet tatsächlich äußerlich und innerlich Gott zuwendet. Äußerlich, indem man sozusagen in Richtung Jerusalem schaut. Alle Synagogen der Welt sind so gebaut, dass sie in Richtung Jerusalem schauen. Und wie sind die Synagogen in Jerusalem gebaut? Zur aufgehenden Sonne hin auch, kann man sagen. Aber Jerusalem, Tempel, die ganze Welt wird sozusagen in konzentrischen Kreisen der Heiligkeit gesehen, vom Tempel her. Und wenn man sagt, also für jemand, der unterwegs ist, und es ist gerade die Gebetszeit, sollte eigentlich, sagen wir, von seinem Maultier absteigen und sich Richtung Jerusalem wenden. Wenn er es aber sehr eilig hat, dann kann er schon weiterreisen, aber er soll mit dem Herzen Richtung Jerusalem schauen. Also diese Orientierung auf Gott hin, obwohl man ihn nicht unbedingt geografisch festmachen kann, aber weil eben Gott gesagt hat, macht mir ein Heiligtum, ich will in eurer Mitte wohnen, die ist sehr entscheidend. Und die Rabbiner sagen sogar, wenn jemand die Gebete nur so runterradelt, ohne diese Kevana, diese innerliche Hinwendung, dann gilt das Gebet nicht. Dieses Gelten hat auch eine große Bedeutung, weil die meisten Gebete nicht einfach spontan sind, sondern tatsächlich eine soteriologische Wirkung haben sollen. Also eine Teilhabe an der Erlösung der Welt. Trotzdem gibt es eigentlich in der Tora erstaunlicherweise kein Gebetsgebot. Also man würde vielleicht erwarten, wenn das Gebet so wichtig ist und Gott es so schätzt, dass vielleicht das 11. der 10 Gebote wäre, du sollst 3-mal am Tag beten. Steht nicht in der Bibel. Aber die Rabbiner haben das sehr wohl so formuliert und haben das aus Bibelversen sozusagen entnommen, dass Gott das trotzdem so will. Und die ersten Gebetssammlungen sind aufgrund solcher rabbinischen Weisungen entstanden. Warum das Gebet nicht ausdrücklich in der Tora geboten wird, das erklären die Weisen Israels damit, dass es eben so grundsätzlich ist, dass es nicht eigens geboten werden muss. Es ist sozusagen das Grundprinzip der Beziehung zwischen Gott und dem Menschen. Und erst der betende Mensch kann überhaupt sozusagen die anderen Gebote überhaupt empfangen. Das immerwährende Opfer, das konnte aber eben nur dargebracht werden, solange der Tempel bestand. Jetzt wurde es natürlich von Gebeten begleitet. Und aus der Zeit des ersten Tempels, des salomonischen Tempels, wissen wir jetzt nicht viel, was das für Gebete waren. Man kann annehmen, dass ein Teil davon eben in das Buch der Psalmen eingegangen ist. Und man nimmt auch an, dass dieses Gebet, das das tägliche Opfer begleitet hat, hauptsächlich einmal eine Affäre der Priester und Leviten war. Die waren die Gebetsprofis sozusagen und haben das im Namen des ganzen Volkes gemacht. Aber dann nach dem Exil, im sogenannten zweiten Tempel, also etwa ab dem Jahr 500 ganz grob, da war eben das Volk auch durch das Exil geprägt. Eben Daniel, der da in Susa oder wo immer er im Exil ist, eben dreimal täglich betet, weil damals schon sozusagen, als der Tempel zerstört war und das Opfer nicht mehr stattfinden konnte, das Gebet sozusagen eine Ersatzfunktion übernommen hat. Nicht einfach, dass man gesagt hat, das ist gleichwertig, aber sozusagen als Platzhalter, bis es wieder möglich war, Opfer darzubringen. Und als dann das Volk zurückkehren konnte, was nur ein kleiner Teil getan hat, aber immerhin, sie haben dann eben auch einen Tempel wieder aufgebaut. Und in diesem sogenannten zweiten Tempel, von Esra und Nehemia angeleitet, ist das Gebet viel stärker auch Sache des ganzen Volkes gewesen. Man hatte da 24 sogenannte Wachtruppen. Wache ist vielleicht ein nicht ganz passender Ausdruck, aber gedacht ist eben, dass sozusagen jede dieser Gruppen, dieser, sagt man, Clans innerhalb des Volkes, für 2 Wochen im Jahr das Gebet übernehmen sollten für den ganzen Rest. Ja, so wie es eben die Priesterklassen gegeben hat, das haben wir noch am Anfang des Lukas-Evangeliums, von denen reihum jeweils eine eben Dienst hat, so gab es auch im Volk eben diese Einteilungen, dass immer ein Teil des Volkes das ständige Gebet für das ganze Volk übernehmen sollte. Ein bisschen so wie bei uns in der Anbetung oder in den Klöstern, eben immer jemand betet, während die anderen arbeiten oder was immer tun. Jetzt konnten natürlich nicht alle nach Jerusalem gehen für 2 Wochen, aber sie haben sich dann an ihrem Wohnort ein Haus gebaut, das dafür da war, dass man dort eben die ständigen Gebete verrichten konnte. Und das soll der Beginn der Institution der Synagoge gewesen sein. Wobei die Synagoge dann mehr eigentlich ein Studier-, ein Lernhaus gewesen ist als ein Gebetshaus. Aber nichtsdestotrotz haben dort auch eben Gebete stattgefunden. Und die täglichen Gebete sollten eben zur selben Zeit stattfinden wie die täglichen Opfer. Und das dann auch, als die täglichen Opfer eben nicht mehr möglich waren. Nach der Zerstörung des zweiten Tempels, eigentlich der dritte war, wenn man will, wenn Herodes hat den Tempel quasi von null auf neu aufgebaut, aber nach dem Jahr 70 nach Christus, als eben die Römer unter Titus den Tempel zerstört haben und er nicht mehr wieder aufgebaut wurde, da haben die Rabbiner, die das überlebt hatten und die sich da in der kleinen Stadt Yavne zusammengefunden hatten, die Gebete als ständiges Opfer instituiert, auch wenn eben kein Lamm mehr geopfert werden konnte. Und das heißt eben, dass das Morgengebet zur Zeit des Morgenopfers stattfinden sollte. Im Talmud gibt es ein eigenes Kapitel darüber, bis wann man dieses Morgengebet sprechen kann, dass es noch gilt. Und dann das Mittags- oder Frühnachmittagsgebet, das für das Abendopfer gebetet wird, oder zu der Zeit, und dann das eigentliche Abendgebet, das jetzt nicht direkt mit einem Opfer verbunden ist und daher auch eher freiwillig ist, aber trotzdem seinen Platz hat. Also diese drei täglichen Gebetszeiten, die ja in dem monastischen Gebet auch die Hauptgebetszeiten sind. Also Laudes, Vesper und dann eine der sogenannten drei kleinen Horen. Und daneben gibt es natürlich sehr viele persönliche und private Gebete, aber das ist sozusagen das Rückgrat des öffentlichen Gebetes.
Sie sind in der Sendung Die jüdischen Wurzeln des Christentums, heute mit dem Thema Die jüdischen Wurzeln unseres Gottesdienstes. Pater Johannes Kornides spricht über die wichtigsten Gebete des Tages.
Diese drei Gebetszeiten eben werden den drei Patriarchen zugeschrieben. Wer hat das Morgengebet eingeführt? Na, Abraham natürlich. Aber wie kommt man drauf? Es muss natürlich eine Schriftstelle geben, weil sozusagen der Schriftbeweis oder der Nachweis, dass das tatsächlich stimmt, hat eine ganz große Bedeutung in diesen ganzen rabbinischen Institutionen, selbst wenn sie viel weiter gehen als die Schrift. Also zum Beispiel die Schabbatgebote, alles das, was mit dem Schabbat zusammenhängt, heißt es irgendwo in der Mishnah, das sind wie Berge, die an Haaren aufgehängt sind. Die Haare sind sozusagen das, was tatsächlich in der Bibel über den Schabbat steht. Und die Berge sind alles das, was die Rabbiner daraus gemacht haben. Aber es hält trotzdem. Und es sind trotzdem Worte des lebendigen Gottes, Teile der Tradition, welche die Rabbiner eben die mündliche Tora nennen. Und sie sagen, die schriftliche Tora, die kann man überhaupt nicht verstehen ohne die mündliche, ohne diese ganzen Traditionen, die sich am Bibeltext festgemacht haben. Wenn Sie also sagen, das tägliche Gebet und eben das Morgengebet ist einerseits eine rabbinische Institution, aber sie geht zurück, sagen die Rabbiner, auf Abraham. Und wo lesen wir, dass Abraham eben das Morgengebet angefangen hat? Der Besuch Gottes bei Abraham in Kapitel 18. Und dieser Dialog, wo Abraham mit Gott ein bisschen verhandelt um die Zerstörung von Sodom und Gomorra. Und er sagt, denk dran, wenn da 50 Gerechte in dieser Stadt sind, du kannst doch diese Stadt nicht zerstören, das wäre doch die Gerechten mit den Ungerechten zusammen. Und dann handelt Abraham Gott herunter auf 10. Und es gibt aber keine 10 Gerechten in Sodom und Gomorra. Daher muss Gott die beiden Städte zerstören. Und am Morgen danach heißt es kurz in einem Bibelvers, eben Genesis 19,27, Abraham stand in der Früh auf und ging zu dem Ort, wo er vor Gott gestanden hatte. Mhm. Es steht nicht das Wort beten da, aber stehen vor Gott ist eigentlich dasselbe wie beten. Nicht? In seiner Gegenwart stehen und eben, dieses Gebet ist ja größtenteils auch, wird stehend verrichtet. Das Mittagsgebet. Wem wird das zugeschrieben? Da heißt es so, gegen Abend, am Nachmittag, ging Jakob aufs Feld. Und also ich glaube, in unserer Übersetzung heißt es, er ging da spazieren oder sowas. Aber das Wort für spazieren, lasuach, hat auch die Bedeutung, dass die Lippen sozusagen spazieren gehen. Oder dass man sozusagen in Gesprächen, in Konversation ist. Und von daher können also die Rabbiner schließen, Gott war da in Konversation mit Gott. Auf jeden Fall kann man annehmen, dass er da schon ganz intensiv im Gebet war, in der Erwartung der verheißenen Frau. Und das heißt da, eines Tages ging Isaac gegen Abend, das gegen Abend ist eben das Wichtige eigentlich, am späten Nachmittag hinaus, um sich auf dem Feld zu beschäftigen. Also der arme Übersetzer hat nicht wirklich gewusst, was er mit dem Wort Lasuach anfangen soll. Aber er hat sich mit Gott beschäftigt, auf jeden Fall. Isaac. Also in jedem Fall haben wir verstanden, Isaac hat das Nachmittagsgebet eingeführt, das Gebet Mincha. Und ja, das Abend oder das Nachtgebet noch fehlt uns.
Jakob.
Fehlt uns Jakob übrig.
Mit der Leiter.
Mit der Leiter. Und zwar, weil es da heißt, Jakob kam an einen Ort. Und schon das Wort Ort lässt aufhorchen, weil in der rabbinischen Tradition dieses Wort verwendet wird als Umschreibung für Gott. Hamakom, der Ort, ist also für die sehr Frommen, die also wirklich den Namen Gottes überhaupt nicht aussprechen wollen, eine Umschreibung, um Gott zu bezeichnen. Und eben, es ist der Ort, wo Jakob Gott begegnet. Und es ist ein Ort, wo Jakob eigentlich in einer sehr, aufgewühlten und wahrscheinlich auch angstvollen Stimmung ist. Der muss von zu Hause fliehen, er ist mittellos, er weiß nicht, was ihn im Ausland erwartet. Und von daher ist das Nachtgebet in einer Zeit, wo es noch kein elektrisches Licht gab und die Nacht wirklich Nacht war, eben auch sozusagen dieser Vertrauenssprung in Gott hinein, dass er mich wirklich aus der Nacht wieder heil herausholt in den Tag hinein. Und von daher verstehen wir auch die Dankbarkeit am Morgen, dass er uns die Seele zurückgeschenkt hat. Das sind also die traditionellen Wurzeln des Gebetes. Nichtsdestotrotz ist klar, dass eben das tägliche Gebet der Gemeinde eine relativ späte Institution ist und dass die ersten Gebetssammlungen, die wir haben, noch später sind. Sind eigentlich sozusagen die allerjüngsten Teile der schriftlichen rabbinischen Traditionen. Man hatte so die Bibel als Wort Gottes, als schriftliche Tora. Dann gibt es die Gebotssammlungen, zuerst die Mishnah und dann die beiden Talmude, dann Kommentare dazu, alles mögliche andere. Und wann kommen die ersten Gebetsbücher auf? Also jetzt abgesehen von den Psalmen, und man kann sagen, dass es also eine ganze Reihe von Gebeten eben schon in der Bibel gibt. Ich glaube 85 neben den Psalmen. Aber richtige Gebetsbücher für den täglichen Gebrauch?
Jaffne.
Noch später. Also erst in der Zeit, lange nach Jaffne, als die sogenannten Geonim, die Kommentatoren oder in Funktion des sind, das ist so 9. Jahrhundert ungefähr.
Babylonischen, in Babylon?
Zum Teil waren sie in Babylon, aber dann zum Teil auch schon zum Beispiel in Spanien oder in Ägypten.
Ja.
Also gut, vielleicht hat es, oder sicher hat es davor schon mündliche Traditionen gegeben. Und weil eben die Gebete auch etwas Persönliches sein sollte, scheint es lange Zeit sehr verpönt gewesen zu sein, Gebete aufzuschreiben und dann abzulesen. Es gibt sogar einen rabbinischen Spruch, der sagt, wer ein Gebet aufschreibt, das ist wie jemand, der eine Torahrolle verbrennt. Da hütet man sich. Aber nichtsdestotrotz, irgendwann einmal war das Bedürfnis in den Gemeinden da. Und so gab es eben im 9. Jahrhundert eine Anfrage von einer spanischen Gemeinde oder vielleicht von allen Gemeinden Spaniens an einen ganz berühmten Gelehrten, der in Ägypten gewohnt hat. Eben die jüdische Welt war da sehr gut vernetzt. Und der war eben bekannt, schwierige Fragen zu beantworten. Der hieß Natronai Ben Ilai. Ja, sagt uns sonst nichts, aber er ist eben dafür bekannt, dass er die erste Sammlung zusammengestellt hat. Wie kam er dazu? Die Gemeinde hat gefragt, da gibt es im Talmud, Traktat Menachot, Seite 43b, ein Gebot, du sollst am Tag 100 Brachot sprechen, 100 Benediktionen. Wie kommen sie auf 100? Aus der Heiligen Schrift natürlich, also aus der Torah. Nämlich im Deuteronomium, Kapitel 10, Vers 12, da spricht Mose zum Volk und sagt, ja, was verlangt denn Gott eigentlich von dir? Nur, dass du ihm treu bist, dass du ihm dienst, dass du von seinem Weg nicht abweichst. Also das Wort für was im Hebräischen? Ma. Ma. Das kann man aber, wenn nur die Konsonanten geschrieben sind, auch lesen als mehr. Und was heißt mehr? 100. Ja? Und eben der Rabbiner, der da im Talmud diese Auslegung gefunden hat, der sagt, 100 verlangt Gott von dir. Ja? 100 am Tag. Und die Anfrage der spanischen Gemeinde war einfach, wie kommen wir auf die 100? Und da hat also Natronai ben Eli sich hingesetzt und hat eben die ersten 100 Benediktionen für den ganzen Tag, von Aufstehen bis zum Niederlegen, einmal niedergeschrieben.
Liebe Hörer und Hörerinnen von Radio Horeb, damit sind wir nun ans Ende unserer heutigen Sendung »Die jüdischen Wurzeln des Christentums« gekommen. Ich bedanke mich herzlich bei Pater Johannes Kornides für seinen interessanten Vortrag. Es wird einen zweiten Teil geben zum Thema »Die jüdischen Wurzeln des Gebetes« und zwar im März. Mir bleibt jetzt nur noch Ihnen einen guten Tag zu wünschen. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Gisela Lösch.